Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo, herzlich willkommen. Frage an Sie: Wer steigt hier in den Ring? Es ist kein klassisches Wrestling, sondern es sind Drag-Queens, die hier ihre Körper zu Boden schmeißen. Und wir fragen uns ja, wie sehen queere Showkämpfe eigentlich aus und welche auch politische Botschaft steckt dahinter? Ein Thema in der kommenden halben Stunde bei uns. Schön, dass Sie dabei sind. Streamingdienste haben verändert, wie wir Filme schauen. Man kann anhalten, vor-, zurückspulen, weiterschauen oder auch Filme und Serien in erhöhter Geschwindigkeit abspielen. Die Oscar-Akademie sorgt gerade für ein wenig Erheiterung, denn in den neuen Regeln für die Mitglieder heißt es jetzt, dass sie alle zur Auswahl stehenden Filme auch gesehen haben müssen. Ist ja verrückt. Fragt man sich doch, gehört es nicht zur Arbeit einer Jury, dass die Leute alle Filme sichten? Anders ist es beim Festival des Stählernen Films, kurz STUCK genannt, findet ab morgen zum 10. Mal, also auch ein Jubiläum, im Berliner Filmrauschpalast statt. Ist so eine Art Bootcamp für Cineasten, wenn man will, und gezeigt werden Filme, die auf keinem anderen Festival weltweit laufen. Was auf dem Programm steht, das weiß Jochen Werner, ein sogenannter Stuckateur, als Mitglied der Festival-Crew. Herzlich willkommen jetzt bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Jochen, du bist unterwegs, denn vor dem Festival findet immer ein gemeinsamer Wandertag statt. Warum und wohin geht's?
Genau, also wir sind hier gerade kurz vor Finsterwalde und sind gerade zu Fuß auf dem Weg zum Besucherbergwerk F60. Das ist der liegende Eiffelturm der Lausitz, ist eine gigantische Konstruktion, eine gigantische Abraumförderbrücke, die hier noch Anfang der 90er Jahre in die Landschaft geknallt wurde, damals für den Braunkohletagebau, die dann auch nach 15 Monaten Betrieb schon wieder geschlossen wurde. 11.000 Tonnen Stahl sind dort verbaut. Also ein passender Ort für unseren alljährlichen Wandertag des Stählernen Filmclubs.
Ja, als Referenz zur Kategorie, dann erklär doch bitte, was zeichnet denn einen Stählernen Film aus?
Also mein Kompagnon Nicolas Schuppe, mit dem ich zusammen im Jahr 2015 den Stählernen Filmclub gegründet habe, hat einen Stählernen Film mal definiert als einen Film, der im Allgemeinen über keinerlei Qualitäten verfügt, der aber auch wiederum nicht so schlecht ist, dass man wieder Spaß daran haben kann. Also das ist eine Kategorie, an der wir lustvoll auch alljährlich scheitern. Denn es passiert natürlich dann doch immer wieder, dass wir Filme, ja verfemte Filme, Filme mit ganz üblem Leumund programmieren und uns zusammen anschauen und dann doch irgendwie ja wunderbare, verschrobene Filme dabei entdecken, kleine Perlen dabei entdecken. Das bleibt nicht so ganz aus. Also Teil des Stuck ist auch immer so ein bisschen daran zu scheitern, das stählernste Programm überhaupt zusammenzustellen.
Ich habe ja auch eingangs die Oscars erwähnt, bekanntester Filmpreis der Welt. Warum ist es wichtig, Filme aber auch wirklich anzuschauen, auszuhalten, selbst wenn sie auf den ersten Blick komplett unattraktiv sind?
Ja, also wir gehen ja davon aus, dass die reine Tatsache, dass ein Film existiert, schon bedeutet, dass es wert ist, ihn sich anzuschauen. Deswegen geht es uns genau darum, dass wir jetzt nicht eben die ganz exzellenten, die ganz besonderen Filme rausfiltern. Wir sind auch so ein bisschen, wir haben ja so eine gewisse Beziehung auch zum deutschen Kino, das uns ja immer wieder als das Kinoerbe dann auch präsentiert wird. Also die besondere Anzahl an Meisterwerken, die jetzt quasi bewahrenswert werden und die eben die deutsche Kinogeschichte repräsentieren. Und uns geht es eben darum, auch in die Nischen zu schauen, wirklich die Filme nochmal anzuschauen, die andere Festivals noch nicht mal mit der Kneifzange anfassen würden und auch Filme zur Aufführung zu bringen, die eigentlich gar nicht für eine Aufführung zum Beispiel im Kino gedacht sind. Wir zeigen jetzt zum Beispiel morgen an unserem Eröffnungstag einen Film, eine Art Reisefilm, der bei einer Kreuzfahrt entstanden ist im Jahr 2024 und dann von dem Reiseleiter dort den Teilnehmern dann am Ende als Souvenir ausgehändigt wurde. Also wir bringen Sachen auf die Leinwand, wo niemand jemals auf die Idee gekommen wäre, dass es sich lohnen könnte, die zusammen anzuschauen.
Dann lass uns doch direkt auf euer Programm schauen. Was habt ihr da noch gefunden und vor allem auch wie?
Also wir sind vernetzt mit einer Reihe von Filmsammlern, also 35mm Filmsammlern, kleinen Programmkinoarchiven, die halt auch in ihren Archiven so manche Schätze haben. Also neben den Kopien, die dann immer regelmäßig wieder aufgeführt werden und den Kopien, die regelmäßig ausgeliehen werden, gibt es halt teilweise wirklich hunderte von Kopien, die einfach seit Jahrzehnten in diesen Archivregalen liegen, die in den Dosen verstauben. Teilweise gibt es auch unbeschriftete Filmdosen, wo einfach niemand so genau weiß, was überhaupt drin ist. Auch das sind Sachen, die wir dann beim Stuck gerne mal aufführen. Einfach eine Filmrolle einlegen und keiner weiß, was am Ende kommt.
Wow. Es gibt aber auch eine Marathonsichtung am Sonntag. Da geht es um Dudu, den Wunderkäfer, den VW-Käfer. Was sind das für Filme?
Genau, also da erweisen wir einem ganz großen deutschen Kinobastler unsere Referenz, Rudolf Zehetgruber. Der hat in den 70er Jahren so eine Art deutsches Low-Budget- bis No-Budget-Rip-Off der Ein toller Käfer-Filme von Walt Disney vorgelegt. Also da war es Herbie, der Wunderkäfer. In Deutschland heißt er nun Dudu und ist knallgelb und kann alles, was der beseelte Käfer von Disney auch kann und noch viel mehr. Also das sind wirklich ja ganz zauberhafte, mit geringsten Mitteln, aber ganz viel Fantasie und Bastel. Freude hergestellte Filme, die zumindest meine Kindheit sehr bereichert haben.
Gestern wurde ja auch bekannt, dass die österreichische Schauspielerin Waltrud Haas gestorben ist mit fast 100 Jahren, ist vor allem bekannt aus Heimatfilmen. Ist das eigentlich auch ein Genre, das man als Stählern bezeichnen könnte?
Teilweise. Also der Heimatfilm ist teilweise ja auch massiv unterschätzt. Also da gibt es schon auch große Filme, die halt, in denen sich halt auch so die deutsche Nachkriegsgesellschaft über alle Themen verständigt hat, die damals so in der Luft lagen. Aber es ist natürlich auch ganz viel Masse einfach produziert worden. Wir interessieren uns dann beim Stuck vor allem auch für die Masse, auch für den deutschen Schlagerfilm, der auch so ein bisschen in dem Heimatfilm immer mit in Verbindung stand. Da gab es auch immer wieder Filme, die auf dem Stuck im Programm gezeigt wurden. Wie ich habe jetzt heute mit Erschrecken festgestellt, dass wir tatsächlich noch nie einen Film mit Waltraud Haas gespielt haben. Aber wir werden definitiv jetzt am Wochenende beim Stuck einen Bohnenkamp auf sie trinken. Das ist ein Kräuterschnaps, der das alljährliche Stuck-Stammgetränk ist. Und wir werden sehen, dass wir im nächsten Jahr auf jeden Fall einen Film mit Waltraud Haas endlich im Programm unterbringen.
Apropos Stammgäste, ich finde ja, ich höre so das Nerdige bei euch heraus, das mag ich, aber befinden sich in diesem Nerdismus-Club eigentlich auch Frauen?
Tatsächlich ja. Wir haben auch morgen, also wir eröffnen morgen mit einem Kurzfilmprogramm mit Auftragsarbeiten, das wir jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal präsentieren. Das nennt sich 99 Cent Films. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an die 99-Euro-Films, die es Anfang der Nullerjahre gab im deutschen Kino. Wir haben das jetzt, auch der Stuck unterliegt Sparzwängen, ein bisschen runtergerechnet, machen die 99-Cent-Films. Und da eröffnen wir zum Beispiel auch mit einer Arbeit eines Stuck-Stammgastes, nämlich der Berliner Filmemacherin Sabrina Mikulajewski.
Sagt Jochen Werner vom Stuck, dem Festival des stählernen Films, das morgen bis Sonntag im Filmrauschpalast in Berlin stattfindet. Ich danke dir für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und wünsche dir natürlich noch einen schönen Wandertag.
Vielen Dank, es war mir eine Freude.
Muskelberge in Spandexhöschen klingt nach Wrestling, erinnert auch vor allem an Macho-Shows mit jeder Menge Schweiß und Testosteron, soweit zumindest die Klischees. Was aber, wenn Drag-Queens und Drag-Kings im Boxring aufeinandertreffen? Gibt es zu sehen heute Abend beim CO-Pop-Festival in Köln. Drag-Wrestling heißt das Format, das beide Disziplinen miteinander verknüpft. Versteht sich auch politisch, es geht um Queerness oder auch ein bisschen radikaler, das Zerstören des Patriarchats, aber natürlich auch immer unter der Prämisse des Humors. Und darüber spreche ich jetzt mit Kulturjournalistin Jasmin Kröger aus Köln zugeschaltet. Jasmin, Wrestling, diese Mischung aus Show und Sport kennen viele als ja doch hypermaskulines Spektakel aus den 80ern. Wie sieht denn da jetzt die Drag-Version aus?
Ja, also auf den ersten Blick wirkt das tatsächlich wie so ein klassisches Wrestling-Setting. Wir haben den Boxring, wir haben die PerformerInnen in hautengen Kostümen, wir haben Showkämpfe. Aber dann trifft das Ganze, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, auf so eine queere Ästhetik. Also diverse Körper, politisches Storytelling, Glitzer, grelle Schminke, Lederaccessoires, Tüll, Plüsch, die ganze Geschichte. Und dann entstehen auch Geschichten um diese Charaktere im Ring herum. Also wir werden da heute Abend Liebeskonflikte sehen, Erbstreitigkeiten, politische Intrigen und das dann immer durchzogen von Kämpfen. Und wenn da dann so ein General oder so eine Art Hulk Hogan-Verschnitt im Ring steht, dann wird das ganz bewusst gewählt. Das hat mir die Wiener Drag-Wrestling-Pionierin Alice Möh erzählt.
Das heißt, die Geschichte endet dann anders, wie man es jetzt aus dem Patriarchat hat oder so kennen. Das heißt, wenn wir jetzt dann Macho dastehen oder halt ein Diktator oder sonst was, dann wird der kassieren, ja, dann wird das nicht der Gute in unserem Kampf sein. Es wird ersichtlich sein, dass das kein Rollenbild ist, das wir leben wollen und das wir sein wollen. Wir nehmen es humoristisch auch. Es kann auch dramatisch sein, aber uns ist wichtig der Bruch damit. Wir sagen ganz klar, wir nehmen uns diese Attribute und dann brechen wir sie auf.
Ja, auf der Bühne ist Alice der Drag King, Eric Big Klit, sie oder er, das ist alles egal, lebt in Wien und war selbst in beiden Szenen lange unterwegs, also in Drag als auch Wrestling-Szene. Und irgendwann kam dann da die Idee, ja, warum eigentlich nicht beides miteinander verbinden? Und diese Drag-Wrestling-Crew, die besteht mittlerweile aus 6 Personen, eine Mischung aus Drag-Artist und auch echten Profi-WrestlerInnen. Heute Abend zum Beispiel, da wird Alice in der Rolle als schwuler Leder-Daddy gegen den Charakter Rosi kämpfen. Hinter dem steckt ein befreundeter und ich sag mal, deutlich männlicher Profi-Wrestler.
Und Rosi hat einen unglaublich spannenden Weg auch, weil Rosi als, sag jetzt einmal, Cis-Mann und dann ein Charakter wie Rosi da zu stehen, ist auch schon ein Riesenschritt. Und Rosi lebt halt ihre Weiblichkeit in einer sehr frechen, zarten, Ravey-Ort und scheißt sie halt auch gar nichts. Also Rosi ist zwar sanft und verspült und lustig, aber Rosi gibt da ordentlich an in die Goschen, wenn du ihre Grenzen überschreitest.
Ja, da müssen wir natürlich nachhaken. Gibt's denn tatsächlich was in die Goschen?
Ja, also ich hatte mir während des Gesprächs mit Alice so poetisch notiert, hier werden Gender-Klischees statt Knochen gebrochen. Und das stimmt aber gar nicht. Also das Ganze ist zwar choreografiert und die haben das auch über 3 Monate geprobt, aber Alice sagt, es gibt durchaus mal eine gebrochene Nase oder ein dickes Auge. Das gehört dazu.
Queere Menschen erleben ja oft Gewalt. Warum hat sich Alice denn dann ausgerechnet für dieses Format des Kampfes als Performance entschieden?
Ja, das wird sicherlich nicht für alle was sein. Das ist auch eine Abwägung, die Alice selbst gemacht hat. Sie sagt aber auch, es gibt einen Unterschied zwischen Gewalt und Aggression. Und es geht hier auch um eine Transformation. Also gerade für Personen, die als Frauen gelesen werden, kann der performative Kampf ein sehr befreiendes Ventil sein.
Aber das Flinterperson möchte ich sagen, dass eben sowas wie Aggression wichtig ist, meiner Meinung nach. Weil Flinterpersonen dürfen nie krantig oder aggressiv sein, dann sind sie wie von Freud geprägt, hysterisch, krank oder keine Ahnung was. Und als Cis-Mann ist das eigentlich, vor allem heterosexueller Cis-Mann, ist das irgendwie normal, schon fast selbstbewusst. Und deswegen würde ich das auch nicht nur am Buchstaben, sage ich jetzt einmal, überlassen, sondern wirklich auch reclaimen.
Das klingt auf jeden Fall sehr klug, aber vermittelt sich die Botschaft auch, also dass das Patriarchat durch die beiden Disziplinen Drag und Wrestling, ja, ich nenne es mal, unterwandert wird?
Also natürlich, nicht alle, die da hinkommen, werden danach zu Gender Studies Profis. Aber Alice erzählt, dass es durchaus Überraschungen gibt. Also was da zum Beispiel für vermeintlich harte Kerle hinterher rumkommen, sich bedanken, etwas gelernt zu haben. Und das hat, glaube ich, auch was mit Alice' Haltung zu tun.
Ich komme vom Land, ich weiß, was toxische Maskulinität heißt. Es ist ein hochpolitischer Raum. Es ist wenig pädagogisch, aber doch auch pädagogisch. Weil es kann schon auf eine sehr spielerische, lustige Art sagen, hey, so nicht, es kann auch anders gehen. Und das ist mir wichtig, weil ich komme ja auch nicht aus der Kunst, nur ich komme aus der sozialen Arbeit. Und ich weiß, was es heißt, wenn man wirklich die Menschen dort abholt, wo sie stehen, damit Veränderung stattfindet. Und das kombiniert mit ein bisschen Trash, mit Spaß, mit Drag und Wrestling, ist meiner Meinung nach ein guter Zugang, ein möglichst breites Publikum abzuholen.
Ja, momentan steigt die Nachfrage bei der Crew auf jeden Fall. Vor allem von so Kulturveranstaltungen und Festivals, die nach Möglichkeiten suchen, in ihrem Programm ein Zeichen gegen den globalen queeren Backlash zu setzen.
Sagt Kulturjournalistin Jasmin Krüger über Drag Wrestling zu sehen heute Abend im Rahmen des CO Pop Festivals in Köln. Ich danke dir für die Einordnung, Jasmin.
Sehr gerne.
Und mehr über die Faszination des Wrestlings im Allgemeinen erfahren Sie in der Theaterpodcast. Kampfsport wie Wrestling die Theaterbühnen erobert, heißt die aktuelle Folge, finden Sie bei uns in der Deutschlandfunk Kultur Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Kaufen, feiern, wegwerfen. Nicht wenige Kleidungsstücke aus der Partymode ereilt dieses Schicksal. Viele Fashionhersteller haben nachhaltige Mode oder kleine Second-Hand-Linien zwar in ihr Angebot aufgenommen, aber die Nichtregierungsorganisation Fashion Revolution Germany sieht darin vor allem Greenwashing. Sie fordert massiv weniger Produktion und eine echte Kreislaufwirtschaft. Dazu gehörten nicht nur das Leihen, Teilen und Tauschen von Kleidungsstücken, sondern auch die Reparatur und der Secondhand-Verkauf, sagte Viola Wohlgemuth von der Fashion Revolution im Deutschlandfunk Kultur. Mode sei viel zu kurzlebig geworden.
Jeans zum Beispiel war ja produziert worden als Arbeitskleidung, die man über 100 Jahre tragen kann. Und wir sind jetzt aber dazu gekommen, dass wir mittlerweile in Deutschland erschreckenderweise so ein Party-Top, das ist für mich so das SUV der Textilindustrie, nur noch 1,7 Mal tragen, bis wir es wegschmeißen. Und das ist natürlich etwas, das die Textilindustrie getriggert hat. Das wollte sie, weil man natürlich viel mehr Geld damit machen kann, wenn wir Kleidung als Wegwerfware betrachten und nicht mehr als was Wertvolles. Und deswegen sind die Textilien gewollt von der Textilindustrie natürlich auch immer schlechter geworden.
Viola Wohlgemuth von der Fashion Revolution Germany. Im alten Rom und dem gesamten Römischen Reich kämpften Gladiatoren nicht nur miteinander, sondern auch gegen Tiere. Von solchen Kämpfen gibt es zahlreiche Darstellungen, etwa antike Mosaike und Texte. Handfeste Beweise fehlten jedoch bisher. Jetzt haben irische Wissenschaftler eine männliche Leiche genauer untersucht, die von einem Gladiatorenfriedhof in der Nähe der englischen Stadt York stammt. Bisswunden am Becken des Mannes stammen demnach von einer Großkatze, sehr wahrscheinlich einem Löwen. Der Mann war zum Zeitpunkt seines Todes etwa 26 bis 35 Jahre alt und lebte wohl im 3. Jahrhundert nach Christus, erklärten die irischen Wissenschaftler. Dies sei der erste direkte Beweis für einen Kampf zwischen Mensch und Tier in der römischen Antike. Erst vor wenigen Tagen verbreitete sich ein TikTok-Video über ein frei erfundenes Gewaltverbrechen in Köln so schnell, dass sogar die Polizei die Existenz des Verbrechens dementieren musste. Nun kritisierte die äthiopische Feministin Lela Mesekir, dass TikTok-Moderatoren in ihrem Land zu wenig gegen Hassbotschaften unternehmen. Sie macht dies unter anderem an deren geringer Kompetenz für afrikanische Sprachen fest. Die 32-Jährige, deren Beiträge in Äthiopien millionenfach geteilt werden, hatte im Oktober Frauen dazu aufgerufen, zu fliehen, wenn sie Opfer von Gewalt werden. Ihr wurde danach im Netz eine Hasskampagne gegen Männer und LGBTQ-Freundlichkeit vorgeworfen. Zuletzt gab es auch Aufrufe zu ihrer Ermordung. Mesekir floh daraufhin nach Kenia. TikTok versage bei der Moderation von Inhalten beispielsweise in Amharisch und Afan Oromo, kritisierte sie nun gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die Plattform weist die Vorwürfe zurück. Man setze die eine Kombination aus Technologie und menschlicher Moderation in über 70 Sprachen einschließlich Amharisch ein, um Inhalte zu entfernen.
Das Arabische Filmfestival Berlin findet aktuell zum 16. Mal statt. Gestern gab es die Eröffnungsfeier und der Publikumsandrang war so hoch wie nie. Die Premiere war schon 3 Wochen vorher ausverkauft, ein absolutes Novum. Und ja, dass das Arabische Filmfestival Berlin nicht nur in Deutschland, sondern auch in der arabischen Welt immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, das hängt auch mit der gewachsenen arabischen Diaspora in Deutschland zusammen. Vor allem in Berlin, da gibt es ja eine große arabische Filmszene, die so hierzulande als auch in arabischen Ländern dreht. Und auf dem diesjährigen Festival spiegeln sich zum einen die vor allem doch düsteren vielen Krisen der arabischen Welt wieder, aber auch zum anderen wächst das Genre an Vielfalt und auch der künstlerischen Formen, denn mittlerweile gibt es beispielsweise auch Filmförderungen aus den arabischen Ländern. Ja, und über das Arabische Filmfestival Berlin, die, wenn man so will, neue Blüte des arabischen Films, verschafft uns Christian Berndt einen Überblick.
Im vollbesetzten Berliner Hebbeltheater wurde das Arabische Filmfestival eröffnet, das sich seit seinem Bestehen fest etabliert hat. Aber, so sagte Festivalleiterin Pascal Fachi in ihrer Eröffnungsrede überraschend deutlich, für arabische Menschen werde es in Deutschland immer schwieriger.
The results of the elections in Germany have made it very clear. We are not welcome in this country.
Die Bundestagswahlen hätten es klar gemacht, sagte Fachi, dass arabische Menschen nicht willkommen sind in Deutschland. Gerade deshalb sei es wichtig, die arabischen Perspektiven auf einem Filmfestival darzustellen. So wurde das Festival auch programmatisch mit einem palästinensischen Film eröffnet. Tourland Unknown erzählt von zwei palästinensischen Flüchtlingen in Athen, die sich mit Gelegenheitsdiebstählen über Wasser halten. Einer der beiden Cousins prostituiert sich. Tourland Unknown zeichnet ein verzweifeltes Bild arabischer Flüchtlinge und steht, so Festivalleiterin Pascal Fachi, beispielhaft für Themen die die arabische Welt im Moment bewegen.
Wir fanden ihn extrem gut, aber auch extrem relevant gerade. Sei es, weil er die palästinensische Narrative durch die Staatlosigkeit erzählt, was es bedeutet, keine Heimat zu haben, was es bedeutet, irgendwo stecken zu bleiben und nicht weiterzukommen. Aber auch dadurch, er erzählt die Geschichte von vielen Flüchtlingen, die nicht weiterkommen. Das heißt, der Film hat viele Themen, die für uns extrem relevant sind gerade.
To a Land Unknown, der realistisch, aber zugleich spannend wie ein Krimi erzählt ist, lief unter anderem auch in Cannes. Auch in diesem Jahr spiegeln sich in den Filmen des Festivals die politischen Verhältnisse in der arabischen Welt teils drastisch wider. Es gibt ein Special zu Syrien und auch der Gaza-Krieg ist präsent auf dem Festival. Trotz der stark politisch-gesellschaftlichen Ausrichtung sind viele Filme dieses Jahr künstlerisch sehr eigenwillig inszeniert und teilweise an fantastischen Erzählformen orientiert.
Wir haben bemerkt, dass viele Filme dieses Jahr sich mit Science Fiction oder Magic Realism beschäftigen. Das ist ein spezielles Trend, aber dieses Jahr ist auch besonderes, weil sie alle mit postkolonialen Diskurse zu tun haben. Postkolonial in der Sinne, was sind die Folgen von Kolonialismus in diese Länder und was sind potenzielle Zukünfte?
In dem bemerkenswerten Debüt der französisch-algerischen Regisseurin Dania Raymond-Bourgnoux, Silent Storm, wird eine algerische Stadt plötzlich von einem unerklärlichen gelben Sandsturm heimgesucht. Er kommt aus einer Region, in der während Kolonialzeit und Bürgerkrieg Massaker verübt wurden. Und plötzlich tauchen Verstorbene wieder auf. Silent Storm erzählt von unverarbeiteten gesellschaftlichen Traumata, die unerwartet und unkontrolliert an die Oberfläche drängen. Die Wiederkehr der Toten ist gleich in mehreren Filmen Thema und im ägyptischen Spielfilm Perfumed with Mint kehren nicht nur Verstorbene zurück, sondern es wachsen den Menschen plötzlich Pflanzen aus dem Kopf. Für Regisseur Mohammad Hamdi eine Metapher für die aktuelle politische Situation in Ägypten. Die Idee ist, so Hamdi, dass die Pflanzen, die aus den Köpfen schießen, verschüttete Erinnerungen sind. Und zwar Erinnerungen aus der Zeit des arabischen Frühlings, als es noch andere politische Visionen für Ägypten gab. Diese Ideen von Freiheit würden heute unterdrückt, sie kämen nun in Form von Gewächsen zurück. Im Film ist der einzige Weg, das Wachstum dieser Pflanzen zu stoppen, Haschisch zu rauchen. Und das tun die Helden des Films, ein Freundeskreis junger Männer, ausgiebig. Die politische Botschaft des Films ist, meint Hamdi, dass es in Ägypten einmal ein Versprechen auf Wandel und auf Zukunft gab. Aber dieses Versprechen wurde gecancelt. Eine junge Generation lebt, sagt er, ohne Hoffnung. Perfumed with Mint, der kunstvoll die bittere Enttäuschung über das Ende der Demokratiebewegung widerspiegelt, lief auf den Filmfestivals von Toronto und Venedig. Arabische Filme sind in den letzten Jahren insgesamt, so Leiterin Pascal Fachi, immer erfolgreicher auf den großen internationalen Festivals. Das läge zum einen daran, dass es seit einigen Jahren auch in arabischen Ländern Filmförderungen gibt, zum anderen, so Fachi, an der arabischen Diaspora.
Viele von den Regisseurinnen, die auch in die arabische Welt drehen, leben nicht dort. Viele von den Regisseuren, die wir bei uns im Festival haben werden, sind Araber oder Araberinnen, die in Berlin leben und die auch gerade viele Filme dort drehen. Also die Community in Berlin ist eine der lebendigsten.
Diese Community, so Fachi, ist sehr jung, weil sie sich anders als etwa in Frankreich erst in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Trotz der vielen Krisen blüht das arabische Kino. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Kino am Puls der Zeit. Und das kann man in den Filmen des Arabischen Filmfestivals Berlin sehr eindringlich erleben.
Bis kommende Mittwoch, bis zum 30. April, findet das Arabische Filmfestival Berlin statt. Und einen Überblick über das Programm finden Sie auf allfilm.berlin. Wagner weltweit. So heißt das Musiktheaterstück, das heute Abend in Hamburg am Kampnagel, dem Kulturort, seine Uraufführung feiert. Das Stück ist der erste Teil einer Trilogie, setzt sich zum einen mit dem Komponisten Richard Wagner auseinander und zum anderen auch mit der russischen Söldnergruppe Wagner. Wie das klingt und warum die Söldnergruppe in Kontext gesetzt wird mit dem Komponisten, das weiß unsere Hamburg-Korrespondentin Magdalena Neubig, die schon vorab bei einer der letzten Proben dabei war.
Was hat eine brutale russische Söldnergruppe mit dem deutschen Komponisten Richard Wagner zu tun? Ihr Gründer, ein bekennender Neonazi, hat sich seines Namens bedient. Diese Aneignung war gewissermaßen der Ausgangspunkt für das Stück Wagner weltweit. Die Musiktheaterproduktion beschäftigt sich mit den Kriegseinsätzen der Wagner-Söldner in Afrika, Syrien und der Ukraine sowie ihren medialen Desinformationskampagnen.
Ein offensichtlicher Zusammenhang, von dem aus wir eigentlich starten konnten, ist, dass die Wagner-Gruppe ja selber diese Begriffe aufgreift und sagt, die Waffen sind die Instrumente und der Krieg ist ein Gesamtkunstwerk, die Söldner sind die Musikanten. Und da überlagert sich schon mal ziemlich viel, wo man denkt, okay, das ist schon ziemlich erschreckend eigentlich.
Beschreibt es Milena Kipfmüller vom Musiktheaterkollektiv Sounding Situations, das hinter der Produktion steckt. Zusammen mit ihren beiden Kollegen Jens Dietrich und Klaus Janek hat sie sich gefragt, was das mit dem urdeutschen Mythos Richard Wagner macht, so von russischen Rechtsextremisten eingenommen zu werden. Insbesondere, da die Musik des offen antisemitischen Komponisten schon im Kaiserreich und dann von Adolf Hitler und den Nationalsozialisten zum deutschen Staatskult erhoben wurde.
Warum Wagner? Weil bei Wagner keiner seinem Schicksal entkommt. Weil am Ende Walhall brennt.
Obwohl sie aus einer ganz anderen musikalischen Tradition kommen, haben sie sich für ihr Stück das Werk von Richard Wagner vorgenommen und bearbeitet, erklärt Klaus Janek. Ihr musikalisches Konzept basiere dabei auf zwei Pfeilern.
Der eine Pfeiler ist eben der Ring des Nibelungen von Wagner, den ja irgendwie wahrscheinlich alle einigermaßen kennen oder davon gehört haben. Jahrhundertwerk, 16 Stunden Musik und gilt gemeinhin als eine ganz wichtige große Oper. Und der zweite Pfeiler ist eben Echtzeitmusik. Das ist eine musikalische Praxis, die sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat und die mit tonaler und atonaler Reduktion arbeitet.
Dazu kommen gesprochene Monologe eines Wagner-Söldners und 5 Arien aus dem Notenmaterial vom Ring der Nibelungen a cappella gesungen. Die Motive der Wagner-Opern ziehen sich wie ein roter Faden durch das Stück, wenn auch teils stark verfremdet. Auf der Bühne gespielt durch Klarinette, Horn, Kontrabass und Live-Elektronik. Aber auch inhaltlich gibt es in Wagner weltweit ein wiederkehrendes Thema. Die Verführungskraft der Propaganda.
Die Zeit von unvoreingenommener, unabhängiger Kunst ist vorbei. Kunst ist eine Ressource, die genutzt werden kann, um Werte zu schaffen, um festzulegen, was heißt gut zu sein und was schlecht ist.
Das Publikum bekommt geradezu eine Anleitung geliefert, wie man Menschen manipulieren kann, indem man ihre Vernunft ausschaltet und sie bei ihren Emotionen packt. Mitten auf der Bühne steht eine große dreieckige Leinwand, über die diffuse Aufnahmen flimmern. Rechts und links im Hintergrund sind 2 Handybildschirme angedeutet, auf denen ohne Pause durch einen Social-Media-Feed gescrollt wird. Voller Falschinformationen und Verschwörungserzählungen aus russischen Trollfabriken.
Die Entnazifizierung der Ukraine ist notwendig, weil das Volk vom Naziregime beherrscht wird.
Das Musiktheaterkollektiv Sounding Situations will die sinnliche Erfahrbarkeit von Musik mit einer politischen Auseinandersetzung verknüpfen, sagt Klaus Janek. Dabei reflektieren die 3 Kunstschaffenden auch, welche Rolle Musik in der Propaganda spielt, ergänzt Jens Dietrich.
Also die Geschichte von Missbrauch, von Kunst und von Oper und Musik und so weiter, die ist natürlich total eng mit Wagner einfach verbunden. Und uns geht es bei dem Projekt darum, dann halt eben diese Ambivalenz auch aufzuzeigen und zu sagen, dass halt Musik per se nicht gut ist und Kunst nicht gut ist, sondern dass sie halt eben für solches und solches eingesetzt werden kann und dass sie von daher auch eine bestimmte Verantwortung hat.
Und auch das Publikum in der Rezeption eine gewisse Verantwortung habe, sagt Milena Kipfmüller. Diesen Denkanstoß wollen sie mitgeben.
Also eigentlich braucht man nur offene Ohren und Augen. Und die Möglichkeit, die wir versuchen zu erschaffen, dieses Ereignis in diesem Raum gemeinsam zu erleben, das soll von unserer Seite aus schon einfach immer eine Einladung sein.
Und so kann das Publikum am eigenen Körper spüren, wie schwierig es ist, nicht in erster Linie von Gefühlen geleitet zu werden, wo doch in den düsteren Klängen der Aufführung Macht, Verrat und Rache verhandelt werden.
Ja, ein Echtzeitkommentar zur Macht, Medien und Krieg. Das experimentelle Musiktheater Wagner weltweit wird heute Abend in Hamburg uraufgeführt auf Kampnagel und im Juni ist das Stück dann auch an der Deutschen Oper in Berlin zu sehen.